Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Gut 4 Wochen nach dem Sturz des syrischen Assad-Regimes ist Bundesaußenministerin Baerbock nach Damaskus gereist. Gemeinsam mit ihrem französischen Amtskollegen Barrot traf sie den neuen Machthaber al-Shara. Der Chef der islamistischen HTS-Miliz verspricht einen Wandel für das Land nach 14 Jahren Bürgerkrieg. Ob das glaubwürdig ist, wollte Baerbock im Auftrag der EU ausloten. Am Ende kündigte sie Unterstützung an, mahnte aber, Europa werde die neuen Machthaber an ihren Taten messen.
Es ist so eine Sache mit Begrüßungen heute in Damaskus. An manchen Stellen gelingt der Handschlag, an anderen ist es schwieriger. Die deutsche Außenministerin ist zusammen mit ihrem französischen Kollegen auch im Auftrag der EU nach Syrien gereist, um mit den neuen Machthabern zu sprechen. Die sitzen im Präsidentenpalast des alten Regimes. Es wird ein langes Gespräch über einen friedlichen Übergangsprozess, Wiederaufbau, den Schutz von Minderheiten, Frauenrechte. Am Abend ein erstes Fazit.
Syrien kann insgesamt eben nur wieder friedlich und frei werden, wenn die tiefgreifenden Konflikte so beigelegt werden, dass alle in einem politischen Prozess beteiligt sind. Und darüber haben wir sehr, sehr lange und sehr, sehr deutlich gesprochen. Und da hat man sich am Ende gewundert, dass selbst ein Handshake da nicht mehr so schwierig ist, wie es am Anfang eines Gesprächs vielleicht noch geschehen hat.
Für Baerbock besonders wichtig der Besuch im ehemaligen Foltergefängnis Sednaya. Die syrische Zivilschutzorganisation Weißhelme, die auch von Deutschland unterstützt wurde, zeigt der Ministerin, wo Menschen unter Assad gequält und ermordet wurden.
Ich erwarte, dass die deutsche Regierung, nachdem sie dies gesehen hat, sich sicherlich bemühen wird, das verbrecherische Regime zur Rechenschaft zu ziehen und Gerechtigkeit für die Syrer zu finden, die sich in den Gefängnissen befanden.
Die große Frage aber auch, wie nun weiter umgehen mit der islamistischen HTS-Miliz, die immer noch auf Terrorlisten von EU, UN und USA steht.
Wir messen die jetzige Übergangsregierung, die Akteure der HTS, an ihren Taten und nicht allein an ihren Worten. Und daran sind eben entsprechend auch die Sanktionen geknüpft.
Und während die Delegation wieder abreist, feiern sie in Damaskus wie so oft in diesen Tagen das neue Syrien, in dem es aber noch so viele Fragezeichen gibt.
Vera Rudolph in Kairo, in welcher Atmosphäre fand das Treffen denn heute statt?
Also die Atmosphäre soll wohl angenehm gewesen sein. Baerbock hat sich ja auch in ihrem Abschlussstatement vor Ort vorsichtig positiv geäußert. Sie hat ihr wichtigen Punkte angebracht, nämlich der Schutz von Minderheiten, der Schutz auch der Rechte von Frauen. Es wird sich aber eben zeigen, ob die Machthaber, de facto Machthaber jetzt al-Shara, die HTS, auch in diese Richtung geht oder wie viel Islamismus auch noch in ihnen steckt.
Tja, werden die neuen syrischen Machthaber auf die Forderungen der EU eingehen?
Ihnen wird keine andere Wahl bleiben, denn wirtschaftlich ist das Land wirklich am Boden. Was jetzt die Terrorliste oder auch Sanktionen angeht, dazu hat sich Baerbock noch nicht geäußert, ob die aufgehoben werden sollen. Fakt ist aber, für den Wiederaufbau Syriens brauchen die Machthaber Geld und dafür müssen sie von diesen Sanktionslisten, von den Terroristen runter.
Vielen Dank, Vera Rudolph in Kairo. Nach den US-Wahlen im November ist in Washington der neu besetzte Kongress zu seiner ersten Sitzung zusammengekommen. Der Kongress ist zuständig für Gesetzgebung und Haushalt und besteht aus 2 Kammern, dem Senat und dem Repräsentantenhaus. In beiden Kammern haben die Republikaner jetzt eine Mehrheit. Im Repräsentantenhaus steht zum Auftakt der neuen Legislaturperiode die wichtige Wahl des Vorsitzenden an.
Tapfer lächeln, auch wenn es schwerfällt. Mike Johnson gibt sich kämpferisch. Der alte Vorsitzende des Repräsentantenhauses will auch der neue sein. Seine Wahl ist so etwas wie ein Test für die Regierungsfähigkeit der Republikaner. Präsident Trump hat 77 Millionen Stimmen erhalten. Diese Menschen erwarten von uns, dass wir uns an die Arbeit machen. Wir haben keine Zeit für Drama. Doch das Drama bleibt nicht aus. Zumindest im ersten Wahlgang verweigert seine eigene Fraktion Mike Johnson zunächst die Mehrheit. Am Morgen stärkt Donald Trump Mike Johnson per Kurznachricht im Internet vergeblich den Rücken. Ein Sieg für Mike Johnson wäre ein großer Erfolg für die Republikanische Partei. Deren Mehrheit in beiden Kammern des neuen Kongresses ist denkbar knapp. Im Repräsentantenhaus verfügen die Demokraten über 215 Sitze, die Republikaner über 220. Im Senat stellen die Demokraten 47 Senatoren, die Republikaner 53. Die republikanische Mehrheit ist sehr dünn, vielleicht ein, zwei oder drei Stimmen, je nachdem, wer abwesend ist. Es werden also wieder einmal die Demokraten sein, die die notwendigen Stimmen aufbringen, um die Regierung voranzubringen. Mike Johnson muss weiter zittern. In Kürze soll ein zweiter Wahlgang beginnen. Auf den ersten Blick hat Donald Trump zumindest in den ersten beiden Jahren seiner zweiten Amtszeit sehr viel Macht und Gestaltungsspielraum mit Mehrheiten in beiden Kammern des Parlaments. Doch diese Macht ist bröckelig. In der gespaltenen Fraktion der Republikaner reichen einige wenige Abweichler vom kompromisslosen rechten Rand, um Regierung und Partei ins Chaos zu stürzen.
In Österreich sind die Gespräche zur Bildung einer Dreierkoalition geplatzt. Die liberalen Neos sind aus den wochenlangen Verhandlungen mit der konservativen ÖVP und der sozialdemokratischen SPÖ ausgestiegen. Als Grund nannte die Neos-Parteichefin eine mangelnde Reformbereitschaft. Das angestrebte Dreierbündnis wäre eine Premiere in Österreich gewesen. Die Gespräche waren auch der Versuch, den klaren Wahlsieger, die rechte FPÖ, von der Macht fernzuhalten.
Es war ein Paukenschlag, mit dem die Vorsitzende der NEOS das politische Jahr begann. Die österreichischen Liberalen sehen die Koalitionsverhandlungen mit der konservativen ÖVP und der sozialdemokratischen SPÖ als gescheitert an.
Trotz intensiver Verhandlungen, die wir auch wirklich gestern wieder bis weit in die Nacht geführt haben, konnte kein Durchbruch mit Schwarz-Rot erzielt werden.
Ein Kompromiss, vor allem beim Haushalt, sei mit den alteingesessenen Parteien nicht möglich. Die österreichische Parlamentswahl am 29. September vergangenen Jahres hatte schwierige Mehrheitsverhältnisse ergeben. Die rechtspopulistische FPÖ als stärkste Kraft hätte eigentlich den Anspruch auf den Job des Bundeskanzlers gehabt. Das wollten die anderen Parteien aber unbedingt verhindern.
Österreich ist nach wie vor in völliger Regierungsungewissheit, denn was immer letztlich jetzt versucht wird, da müssen ja neue Verhandlungen stattfinden.
Der Vorsitzende der SPÖ äußerte sich am Abend nach der Sitzung des Parteivorstandes.
Wir haben erlebt, dass die NEOS ihre Parteitaktik vor den Staatsinteressen gestellt hat mit dieser Entscheidung.
Bundeskanzler Nehammer von der ÖVP veröffentlichte nur ein kurzes Statement auf X.
Ich bedauere diesen Schritt der NEOS sehr. Ich bin der Meinung, dass es gerade in diesen herausfordernden Zeiten eine Zusammenarbeit der Kräfte der politischen Mitte braucht.
Am wahrscheinlichsten ist jetzt laut politischen Beobachtern neben Neuwahlen eine große Koalition aus ÖVP und SPÖ. Die hätte aber nur eine Stimme Mehrheit.
Dankeschön.
Die Staatskrise in Südkorea hält an. In Seoul ist der Versuch gescheitert, den suspendierten Präsidenten Yoon festzunehmen. Dessen Sicherheitskräfte lieferten sich ein Handgemenge mit Polizei und Ermittlern. Yoon hatte kurzzeitig das Kriegsrecht ausgerufen. Gegen ihn laufen ein Amtsenthebungsverfahren und eine Anklage wegen Rebellion. Yoon muss die Amtsgeschäfte ruhen lassen, bis das Verfassungsgericht über seine Zukunft entscheidet.
Yoon-Anhänger vor der Residenz des suspendierten Präsidenten. An ihn kommen die Beamten der Antikorruptionsbehörde noch vorbei, als sie den Haftbefehl wegen Rebellion und Landesverrat vollstrecken wollen. Doch in der Residenz werden sie von etwa 200 Angehörigen der Präsidentengarde aufgehalten. Nach knapp 6 Stunden ziehen sie unverrichteter Dinge ab. Anhänger des rechtskonservativen Yoon jubeln. Opposition und Behörden wollten Yoon das Präsidentenamt stehlen, behaupten sie, und knüpfen an ähnliche Kampagnen des damaligen US-Präsidenten Trump an. Ich denke, US-Präsident Trump würde Präsident Yoon Suk-yeol unterstützen, weil eine Amtsenthebung einfach nicht richtig ist. Sie ist illegal. In Umfragen hat Yoons Beliebtheit wieder zugenommen, obwohl er Anfang Dezember das Kriegsrecht ausrief und das Parlament von Soldaten besetzen ließ. Südkorea ist politisch tief gespalten, die Parteien kompromisslos. Nach Ansicht von Analysten eine Folge der Diktatur, die bis in die 80er Jahre dauerte.
Es hat nie wirklich eine Zäsur, eine ordentliche Aufarbeitung stattgefunden, sodass seit mehreren Jahrzehnten die Rechtskonservativen immer noch so eine 20-30% Unterstützerbasis haben, obgleich sie sich in der Tradition der Diktatoren sehen.
Mit dieser Tradition wollen Yoons Gegner endgültig brechen. Der amtierende Übergangspräsident müsse sich einschalten, verlangen sie, und für eine schnelle Verhaftung Yoons sorgen.
Begonnen hat sie zum Jahreswechsel. Offiziell eingeläutet wird die polnische EU-Ratspräsidentschaft aber erst heute Abend mit einem Festakt in Warschau. In der EU ist die Hoffnung groß, dass die kommenden 6 Monate harmonischer verlaufen als die vergangenen unter ungarischer Führung. Regierungschef Tusk ist klarer Pro-Europäer und war lange Präsident des Europäischen Rates. In Polen selbst sind viele Menschen allerdings nicht so gut zu sprechen auf die EU.
Hier im Nationaltheater in Warschau wird zur Stunde die polnische EU-Ratspräsidentschaft feierlich eröffnet. Nicht eingeladen sind sie, tausende wütende polnische Bauern. Mit zum Teil populistischen und EU-feindlichen Parolen sind sie seit dem Nachmittag durch Warschau gezogen, um gegen den europäischen Green Deal sowie Importe aus der Ukraine und den Mercosur-Staaten zu protestieren. Wir sind hier, um zu zeigen, dass wir gegen die Politik der Europäischen Union sind, die sich gegen die europäische Landwirtschaft und nicht nur gegen die polnische richtet. Für Polens Ministerpräsident Tusk, hier mit Ratspräsident Antonio Costa, kommen die Proteste zur Unzeit. Er will Polen als stabile Führungskraft in der EU präsentieren, vor allem mit dem Thema Sicherheit. 2025 wird Polen so stark sein wie nie zuvor in seiner Geschichte. Wir werden stark sein, nicht nur um ein gewisses Maß an Nationalstolz und Befriedigung zu fühlen, sondern Sicherheit für uns alle zu haben. In dem halben Jahr seiner EU-Ratspräsidentschaft will Polen vor allem die europäische Verteidigung gegenüber Russland stärken. Militärisch, im Hinblick auf die Energieversorgung, aber auch wirtschaftlich müsse Europa stärker werden und damit sicherer. Die EU-Ratspräsidentschaft, so Polens Vize-Europaministerin, werde für Europa eine Zeit der neuen Ideen. Wir haben eine neue Kommission, ein neues Parlament. Beim polnischen Ratsvorsitz wird es darum gehen, die EU für die nächsten 5 Jahre einzustellen. Die Sicherheit der europäischen Landwirte sei da mitgedacht, heißt es, auch wenn das heute in Warschau die Bauern noch nicht überzeugt hat.
In Deutschland sind Elektroautos derzeit kein Renner. Im vergangenen Jahr waren laut vorläufigen Zahlen nur knapp 14% der neu zugelassenen Pkw elektrisch, deutlich weniger als im Vorjahr. Ganz anders sieht das in Skandinavien aus, vor allem in Norwegen. Dort waren 2024 fast 90% der zugelassenen Neuwagen E-Autos.
Minusgrade in Oslo. Eigentlich kein Wetter für Elektroautos und deren Akkus, sollte man meinen. Doch hier in Norwegen sieht man sie überall auf den Straßen. Und es werden immer mehr. Es geht mir um das Klima, aber genauso sehr um die Preise, ums Sparen. Der Staat hat viel Geld in die Hand genommen und für den Kauf von Elektroautos Anreize geschaffen. So fiel jahrelang bei allen Neuwagen die Mehrwertsteuer weg. Und auch in den Ausbau von Ladestationen hat Norwegen kräftig investiert. Außerdem können Besitzer von Elektroautos etwa Maut sparen. Das Ergebnis? Seit 2011 ist der Anteil der neu zugelassenen reinen E-Autos auf 88,9% angestiegen. Allerdings, insgesamt wurden im vergangenen Jahr nur knapp 129.000 Pkw neu registriert. Zum Vergleich, 2023 waren es in Deutschland 2,8 Millionen. Außerdem hat Norwegen keine starke Verbrennerlobby. Trotzdem kann das Land ein Vorbild sein, so der Interessenverband der Besitzer von Elektroautos. Der Verkauf von E-Autos wird auch in Deutschland weiter ansteigen. Der Preis ist sehr wichtig für die Verbraucher. Man muss ihn richtig setzen. Das ist eine Herausforderung, weil die Produktion immer noch teuer ist. Deshalb braucht es politische Hilfe. In Norwegen ist das Elektroauto inzwischen normal.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 4. Januar.
Morgen erwartet uns recht ruhiges Wetter, bevor uns am Sonntag eine Warmfront mit kräftigen Niederschlägen überquert. Im Süden ist es heute Nacht gebietsweise klar, sonst gibt's mehr Wolken und mancherorts Schneeschauer. Im Süden beginnt der Tag oft freundlich, weiter nördlich viele Wolken und ein paar Schneeschauer, vor allem Richtung Küsten. Im Nordwesten zum Teil auch Schneeregen oder Regenschauer. Gegen Abend beginnt es dann im äußersten Südwesten zu schneien. An Nordsee und Niederrhein heute Nacht knapp über 0 Grad, sonst überall frostig, im südlichen Bergland über Schnee auch strenger Frost. Morgen oft Werte nahe dem Gefrierpunkt, im Bergland auch leichter Frost. Dort am Sonntag sehr windig und aus der Südwesthälfte breiten sich Schnee und gefrierender Regen aus mit erheblicher Glättegefahr. Die neue Woche beginnt dann windig, wechselhaft und sehr mild.
In den Tagesthemen um 23.15 Uhr geht es um Baerbocks Reise nach Damaskus. Ingo Zamperoni fragt die Bundesaußenministerin, was Deutschland bei Syriens neuen Machthabern ausrichten kann. Und frischer Wind in Europa, was Polen während seiner Ratspräsidentschaft erreichen will. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.